Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute geht es um das Thema Klinikfinanzierung, vor und nach der Krankenhausreform. Und am Telefon begrüße ich dazu eine Frau, die zuletzt ziemlich Aufsehen erregt hat in dieser Sache, zumindest regional. Ich begrüße Frau Professor Erika Raab, Geschäftsführerin der Kreisklinik Groß-Gerau. Hallo, Frau Professor Raab.
Hallo.
Ja, Frau Professor Raab, vielleicht kurz zur Einordnung. Sie sind Juristin. Sie haben sich auf Medizinrecht spezialisiert und im Klinikmanagement später auf das Controlling. Also sagen wir, ja, sowas wie die Steuerung des Leistungsgeschehens in Krankenhäusern. Nun sind Sie Geschäftsführerin eines Kreiskrankenhauses im Klinik-Haifischbecken Rhein-Main. Stimmt das soweit?
Das stimmt. Ich kann noch ergänzen, dass ich mich auf Medizin-Controlling spezialisiert habe. Das ist an der Schnittstelle zwischen der Medizin letztendlich und dem Krankenhausmanagement. Also ich sehe beide Seiten und mache auch immer noch gern so kodierbegleitende Visiten. Das heißt, ich schaue mir den Patienten an und die Übersetzung in Zahlen. Und manchmal, wie es den Medizinern oft so geht, stelle ich fest, dass die Wirklichkeit nicht abbildbar ist mit den Zahlen, weil der Patient doch kränker ist, anspruchsvoller auch in seinem zum Beispiel Pflegeaufwand. Und all diese Dinge betreiben mich um. Und nebenbei habe ich mich noch in meinem Hobby auf das Thema Bürokratieabbau spezialisiert, was ich an der Medical School in Hamburg mache und halte dort Vorlesungen auch zu diesem Thema. Also Sie sehen ein buntes Potpourri und das ist auch das, was mich bewegt hat. Also ich leite eine kleine Klinik, man würde sagen, ja, kleines Kreiskrankenhaus, ja, im Haifischbecken Rhein-Main-Gebiet. Und ich habe 2019 diese Klinik übernommen, da war sie in einer argen Schieflage. 2019 musste ich auch gleich die Entscheidung treffen, wir gehen mal in eine Insolvenz, um eigentlich den ganzen Rucksack, den wir aufgebaut hatten, innerhalb der vorherigen Jahre abzubauen. Also die Frage, die 2019 schon anstand, wie sieht es aus mit den Prozessen, wo geht der Weg hin, was kann eigentlich aus diesem Haus werden? Und habe mich 2019 schon dafür entschieden, in ein intersektorales Versorgungszentrum zu gehen, anhand der Bedarfe in dieser Region. Vielleicht etwas, was wir später vertiefen können, denn wir stellen ja auch noch die Frage nach der Krankenhausreform. Wo soll die Reise hingehen?
Ja, wenn man das jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel anschaut, da gibt es ja diese verschiedenen Klinik-Level. Sie haben jetzt schon gesagt, intersektorales Versorgungszentrum. Nun geht es ja in Zukunft um die Leistungsgruppen, um die es geht. Und es gibt ja immer noch diese Planung der intersektoral arbeitenden Kliniken. Wie wären Sie da einzustufen? Vielleicht auch, da kommt ja jetzt dieser Atlas, nachdem das Kliniktransparenzgesetz ja jetzt durch den Bundesrat durch ist. Was steht da bei Ihrem Krankenhaus? Wissen Sie das schon?
Wir haben es vorher schon durchgespielt anhand der Parameter, die momentan bekannt sind. Und wir stehen dazwischen, nämlich zwischen 1i und 1n. Was ist der Unterschied? 1i ist ja letztendlich, salopp gesagt, eine Art Pflegeheim mit ärztlicher Betreuung und ambulanten Angeboten. Und 1N hat noch eine Notfallversorgung. Also knapp zusammengefasst, das Zielbild, was ich für dieses Krankenhaus hatte, war im Grundsatz eine Öffnung Richtung ambulant. Wir haben sehr viele Kollegen, auch aus dem ambulanten Bereich, die im Rahmen einer Campuslösung zu uns kommen, um eine Versorgung an einem Ort anbieten zu können. Wir brauchen aber auch eine Basisversorgung für die Alltagsmedizin. Alltagsmedizin sind für mich die vor allen Dingen die Patienten, die zum Beispiel eine Patientenverfügung haben und nicht mehr durch die Mühle der Maximalmedizin gehen wollen. Das sind ganz oft Menschen, die in den letzten 2 Jahren ihres Lebens stehen. Und das ist letztendlich auch ein Thema, was mich umtreibt. Und warum 1N? Notfallversorgung steht bei uns ganz oben auf dem Programm. Ich habe im Durchlauf täglich über 80 Patienten in der Notaufnahme. Jetzt denkt man, oh, ja, Notaufnahme, wir haben das Bild der Uni vor uns, wo dann dramatische Fälle eingeliefert werden. Bei uns sind es eher Fälle, wo man sagen muss, wir haben ein Strukturproblem. Wir haben nicht genug Hausarztversorgung. Die Termine 5-6 Monate später, zum Beispiel in der diagnostischen Radiologie. Wir haben Pflege Themen, weil die Versorgung mittlerweile in den Pflegeheimen zurückgegangen ist, Plätze fehlen. Und auch der ambulante Pflegedienst kann gar nicht mehr die ganze Nachfrage abdecken. Das ist der Teil, den ich auch oft Sozialberatung nenne. Und dann haben wir daneben natürlich klassische Krankenhausfälle, wie wir sie immer kennen, aber Basisversorgung in der inneren Medizin und in der Chirurgie. Also das, was öfter gesagt wird, so Herztransplantation, Entschuldigung an dem Punkt, das machen wir natürlich nicht. Das gehört in spezialisierte Kliniken und da haben wir auch natürlich bei solchen Fällen schon vorher keine Aktie dran gehabt.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung.
Gut, damit sind wir jetzt ungefähr im Bilde. Frau Professor Raab, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, denn Sie sind Mitte März schon ein bisschen in die Schlagzeilen geraten. Ihr Krankenhaus hat Professor Lauterbach als Vertreter der Bundesregierung bzw. des Bundesministeriums für Gesundheit auf Schadenersatz in Höhe von 1,7 Millionen Euro verklagt. Wollen Sie uns vielleicht mal die Hintergründe für diese Klage erläutern?
Ja, sehr gern. Seit 2022 mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz ist den Kliniken ein Ausnahmeparagraf in den Verhandlungen mit den Krankenkassen zum Budget von Krankenhäusern gestrichen worden. Wir haben ja das Thema, dass uns die Inflationskosten mittlerweile überholen, dass wir sehr hohe Tarifsteigerungen haben, dass wir auch bei den Arzneimitteln zum Beispiel aufgrund von Engpässen Preise zahlen, die deutliche Prozentsteigerungen haben. Also ja, wir liegen teilweise im Medizinproduktebereich bei Steigerungen von 11%. Und in den Verhandlungen mit den Krankenkassen beim Landesbasisfallwert, das ist unser Wert, der eigentlich die Dynamik bei Tarifsteigerungen und Ähnlichem abdecken soll, gab es 2023 nur die Möglichkeit, durch eine Deckelung auf 4,32% zu verhandeln. Also mehr ging nicht. Und wir wissen alle, wie teuer 2023 war, die Energiekosten, ja, die Tarifsteigerung. Die liegen zum Beispiel bei den Tarifen bei 9%. Ich habe Medizinprodukte gehabt mit 11% und Sachkostensteigerungen 7%. Wir wissen, das Leben ist teurer geworden. Und dieses Delta zwischen den tatsächlichen Kostensteigerungen und dem, was ich eigentlich nur als Steigerungswert abrechnen darf, ich darf ja meinen Preis für die Leistung nicht anpassen, dieses Delta galoppiert jetzt im Verlauf fort. Also einfach ausgedrückt, sage mal, ich darf meine Brötchen für 3 Euro herstellen, nur für 2 Euro verkaufen. Und mit jedem zusätzlich hergestellten Brötchen steigt mein Defizit. Und das ist angelegt in einer Gesetzessystematik, die letztendlich ja das BMG oder das Gesundheitsministerium zu verantworten hat. Und da war der Punkt erreicht, an dem ich gesagt habe, das kann nicht sein. Ich kann allein durch diese Gesetzessystematik nicht auf Null kommen. Und es steht im Gesetz drin, die Kliniken sind auskömmlich zu finanzieren. Die Frage ist dann, was ist auskömmlich? Und aus meiner subjektiven Sicht ist natürlich eine Auskömmlichkeit nicht gegeben, wenn ich per se schon nicht auf Null kommen kann. Und darum geht es letztendlich in der Klage. Und wir können das dank der stattgehabten Insolvenz und unserem Aufräumen sehr genau beziffern. Also welche Preise können wir geltend machen? Welche Preise sind letztendlich ausgetreten? Und dadurch konnten wir dieses Delta bestimmen. Und wenn man mal auf die Seite der Deutschen Krankenhausgesellschaft schaut, da gibt es eine Defizituhr. Und diese Defizituhr zeigt an, wie eigentlich stündlich das Minus der Kliniken aufgrund dieser Gesetzessystematik steigt. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem von Groß-Gerau, sondern es ist ein Problem, das alle Krankenhäuser haben. Und das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, jetzt reicht. Wir müssen die Klage mal erheben, wir müssen klären, wie viel Verantwortung muss der Staat übernehmen.
Sie sind jetzt nicht die einzige Klinik, die geklagt hat, nehme ich an. Oder vielleicht doch? Haben Sie sich abgesprochen innerhalb der DKG?
Wir sind die erste Klinik, die klagt. Das liegt vielleicht auch an dem Temperament der Gegend hier. In Groß-Gerau sind wir sehr aktiv bei den Themen, die uns bewegen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass viele Kliniken mit mir in der Absprache sind und ihre Klagen erheben wollen. Es ist beim Ministerium oder sind beim Ministerium schon viele Mahnschreiben eingegangen, beim Gesundheitsministerium, wo die Kliniken zuerst mal ihr Defizit als Mahnung geltend machen. Das muss man machen. Mhm. Juristisch kann man erst klagen, wenn man dem anderen sagt, ich habe diese Forderung gegen dich. Es gibt eine Zeit, in der kann man das Geld sozusagen zahlen. Und wenn das dann nicht geschieht, erhebe ich Klage. Und da habe ich von über 80 Kliniken die Rückmeldung, dass sie aktiv die Klagen vorbereiten. Und darunter sind im Übrigen auch große Häuser, denn diese Defizite treffen ja nicht nur die kleinen Kliniken wie mich. Die Defizite treffen ja auch vor allen Dingen die mittleren Häuser, also nicht Unikliniken, die kriegen immer noch gerne irgendwo Geld zugeschossen. Mhm. Die größeren Häuser haben tatsächlich das Thema, dass sie mittlerweile zweistellige Millionenbeträge aufrufen. Und wir sehen ja auch, dass die Kommunen teilweise dort Geld zuschießen. Und mittlerweile geht die Klagebereitschaft durch alle Trägergruppen, also kommunal, wir haben Private dabei, wir haben die katholischen Häuser dabei, die diese Klagen vorbereiten, denn es ist jetzt der Punkt erreicht, wo die Häuser auch sagen, es reicht. Und interessanterweise habe ich auch sehr viele Insolvenzverwalter, die angefragt haben, wie es jetzt um eine Klage steht, ob sie auch klagen müssen, denn Insolvenzverwalter müssen ja gucken, dass sie das Geld einbringen, was dem Haus zusteht.
Ja.
Also da wird mit Sicherheit noch mehr kommen.
Okay. Nun sind Sie ja Juristin, also dürften Sie sich ja durchaus Gedanken über die Aussichten der Klage gemacht haben. Sie haben es ja schon angedeutet. Nach Einreichen der Klage wurden Sie zitiert, die Finanzierung der Betriebskosten von Kliniken in Deutschland liegt in der gesetzlich verankerten Pflicht der Regierung. Und die auskömmliche Finanzierung hatten Sie ja eben schon auch ausgeführt. Ist das tatsächlich eine juristisch festmachbare, das ist jetzt ein ganz unjuristischer Begriff, aber kann man das tatsächlich juristisch festmachen, dass es auch klagefest ist, diesen Anspruch gegenüber dem Staat?
Also es gibt, ich bin ja nicht quasi nur allein unterwegs gewesen, ich habe ja relativ viele Kollegen gehabt, die das geprüft haben, kann man gegen den Staat eigentlich eine Haftung wegen, jetzt mal einfach ausgedrückt, schlecht gemachter Gesetze aufmachen. Das ist ja die Frage 1. Und wenn ja, wie? Da hilft uns zum Beispiel ein Blick ins Europarecht. Mhm. Und auf der zweiten Seite ist natürlich, gibt es wirklich diesen Anspruch? Und da werden wir uns um den Begriff auskömmlich streiten müssen. Und wenn der Bund die Verantwortung hat, die Daseinsvorsorge, also das Sozialstaatsprinzip, das sicherzustellen, dann muss er die Mittel zur Verfügung stellen. Das ist meine Sichtweise. Jetzt wird Ihnen jeder sagen, ja, gab ja noch nie so eine Klage. Also wie sind die Erfolgsaussichten? Und dann wäre die korrekte Antwort, bei Juristen kommt immer dann, das kommt drauf an. Und das kommt sicherlich darauf an, wie die Richter das bewerten. Aber es ist das erste Mal, das muss man an der Stelle auch sagen, dass dieser Anspruch eingeklagt wird, weil bisher hat immer die Unterstützung noch funktioniert durch den Staat.
Ja.
Jetzt ist aber so, dass natürlich das Ministerium sagt, wir sehen uns da nicht in der Pflicht und dann werden wir das eben gerichtlich klären müssen, wie es ist.
Es gibt ja noch eine Schiene von Klagen. Das habe ich letzte Woche gelesen. Und zwar Klagen von gemeinnützigen Trägern gegen Kommunen, die kommunale Häuser unterstützen und Defizite ausgleichen, was einer Wettbewerbsverzerrung gleich komme. Da hat es, glaube ich, jetzt eine Klage von Agaplesion gegeben, gegen die Unterstützung des Klinikums Höchst, meine ich, war das. Frau Professor Raab, wird der Streit um eine adäquate Krankenhausfinanzierung wegen der andauernden politischen Hängepartie vor Gericht verlagert? Oder ist das einfach Ausdruck einer doch so chronisch vorhandenen Unterfinanzierung, dass da jeder nach allen Strohhalmen greift, die da in der Nähe sind? Wie sehen Sie das?
Ich sehe so, dass diese chronische Unterfinanzierung jetzt Schritte erfordert, um zu sagen, wie sichere ich mein Recht. Das eine Thema ist sicherlich, ist das, was wir jetzt momentan in der Krankenhausfinanzierung haben, überhaupt geeignet, auskömmlich zu finanzieren? Das ist die grundsätzliche Fragestellung. Die zweite Geschichte, und das ist diese Wettbewerbsgeschichte, ist, wenn eine Kommune einen Träger fördert, wir haben das gleiche Thema ja auch in Berlin gehabt, da ging es ja um Vivantes und einen zweistelligen Millionenbetrag. Dann ist die Frage natürlich, kann dann die Kommune eintreten und kann selektieren, wer es machen darf noch. Und an der Stelle natürlich sagen dann die Häuser, die benachteiligt sind, die frei gemeinnützigen oder die privaten Träger. Es kann nicht sein, dass die Kommunen einem Krankenhaus Geld geben, das darf überleben und die anderen nicht. Und diese Verlagerung entsteht durch diese Hängepartie, weil es an einer wirklichen Struktur fehlt. Und wir machen uns an einem Punkt nicht ehrlich. Und da geht es darum, welchen Bedarf haben wir denn? Also wie viele Krankenhäuser brauche ich wirklich in Deutschland? Und vor allen Dingen wo? Und niemand, weder Bund noch Land, möchte sagen, dieses Krankenhaus ist erforderlich, jenes nicht. Das hängt einfach auch damit zusammen. Und das ist eben auch sehr spannend. Es gibt eine Art Bestandsschutz, juristischen Bestandsschutz, wo man Geld in die Hand nehmen muss, um wenn ein Haus vom Netz geht. Ich habe vielleicht ein interessanter Fakt, das im Insolvenzverfahren mal bei uns durchgerechnet. Was würde es bedeuten, die Kreisklinik Groß-Gerau zu schließen? Der Insolvenzverwalter muss ja alle Wege ausrechnen. Und bei uns kam eine fantastische Zahl raus, nämlich 90 Millionen. Und das für ein kleines Haus mit 220 Betten. Woher kommt der Betrag? Jeder, der in einem Krankenhaus arbeitet, hat diese Zusatzversorgungskasse, diese Rentenversicherungskasse. Wenn ein Krankenhaus aus dem Betrieb ausscheidet, müssen die Anwartschaften für die Rente müssen letztendlich sofort bezahlt werden. Das versicherungsmathematische Gutachten sagte 55 Millionen. Dann kam obendrauf, dass wir natürlich auch noch Kredite haben mit 15 Millionen, die dazu addiert werden mussten und Abfindung. Denn wenn ich das Haus schließe, muss ich natürlich, wenn ich die Arbeitsverträge beende, muss ich den Mitarbeitern Abfindungen zahlen. Bei uns gab es noch eine Bestandsschutzregelung, weil das Haus war mal quasi wie so eine Zulassungsstelle, auch eine Abteilung des Kreises. Und dann wurde es ausgegliedert zu einer GmbH, aber es gab eine Bestandsschutzregelung für die Mitarbeiter, die angestellt sind, langjährig. Und da sind dann natürlich dann die Abfindungsbeträge sehr hoch und diese 90 Millionen werden dann gegenüber dem Träger gestellt. Und der Träger wäre der Kreis gewesen. Jetzt können Sie sich vorstellen, die Frage, ob ich weiterhin bei 3 Millionen minus decke, wird leichter zu beantworten sein jährlich, als wenn ich auf einen Schlag 90 Millionen in die Hand nehmen muss. Ja. Und das, was momentan in der Diskussion ist, ist ja die Frage, wenn die Häuser schließen, werden sie über einen Strukturfonds oder über einen Transformationsfonds dann mit diesen Geldern oder von diesen Geldern entlastet. Und dann haben natürlich die Kollegen auch schon mal ausgerechnet, die Statistiker, ist ja relativ einfach, was müsste man an Geld in die Hand nehmen? Und der Betrag ist natürlich viel, viel höher als das, was das BMG jetzt zum Beispiel im letzten Entwurf so anpeilt. Also 5 Milliarden pro Jahr werden nicht reichen. Wenn so eine kleine Klinik wie Groß-Gerau schon das Thema 90 Millionen auf der Uhr hatte, stellen Sie sich vor, die schließen vielleicht 800 Kliniken, was da für ein Betrag herauskäme. Und das ist eben auch die Krux, die Kommunen haben. Selbst wenn sie die Entscheidung treffen wollten, ein Haus zu schließen, sie können es nicht, weil der Haushalt einfach überfordert ist. Und deshalb haben wir überlegt, wie macht man das? Genau.
Also die 55 Millionen für die Rente, das sind Betriebsrenten, ne? Nur so als kleine Rückfrage,
ja,
oder?
Genau. Ja, genau.
Okay,
ja, das sind diese Betriebsrenten. Und das haben fast alle Krankenhäuser. Also auch übrigens die katholischen Häuser, die haben zum Beispiel diese katholische Zusatzversorgungskasse. Also im Prinzip geht es hier auch um Anwartschaften und da muss man, Rentenanwartschaften, da muss man überlegen, wer bezahlt solche Schließungen auch noch. Und das ist natürlich ein Thema, was sozial, ja, auch bei den Arbeitnehmern für Unruhe sorgt.
Ja, klar, das ist, da muss man eigentlich einen Rechtsnachfolger immer haben, ne? Dass dann praktisch das Klinikum aufgeht in einem anderen Klinikum. Aber gut, das führt jetzt eigentlich zu weit.
Aber es ist korrekt, ja. Deshalb war ja immer diese Geschichte Kooperation, Fusionen ganz wichtig. Und deshalb finden wir zum Beispiel dieses eigenwillige Konstrukt des Level 1i, auch wenn es das jetzt in dem Entwurf in der Form nicht gibt, wo gesagt wird, es ist noch ein Krankenhaus, das ist nichts anderes als diese Nummer. Dieses Haus hat ja eine Nummer, sozusagen diese Betriebsnummer. Dieses zu erhalten, denn wenn diese Betriebsnummer wegfällt, dann wird die Zusatzversorgungskasse fällig. Und das sind dann so Dinge, die Sie als Juristin dann erkennen, wenn Sie durch diesen Krankenhausreformentwurf gehen.
Das ist ja spannend. Gut, aber dann kommen wir von diesem Klein-Klein, was natürlich für Groß-Gerau, was alles andere als Klein-Klein ist, kommen wir nochmal zu diesem strukturellen Problem der Unterfinanzierung. Sie sagen, Sie brauchen eine auskömmliche Finanzierung. Nun könnte man ja einwenden, ist das eigentliche Problem nicht aktuell, dass die Bettenkapazitäten einfach zu hoch sind und deswegen viele Krankenhäuser in eine Unterfinanzierung gerutscht sind? Das heißt, wenn sie voll ausgelastet wären, dann wäre es vielleicht doch noch auskömmlich?
Das ist tatsächlich die Diskussion, die gern momentan aufgemacht wird. Aber jetzt kommt der Jurist so ein bisschen Spaßbremse in der Hinsicht, der sagt, das ist etwas, was wir in der Zukunft beantworten müssen bei der Bedarfsplanung, die es ja nicht gibt im klassischen Sinne. Und wir sehen, dass wir einen Ist haben in der Krankenhausfinanzierung, das Jetzt. Mhm. Und das Jetzt heißt, kümmere dich als Staat um eine auskömmliche Finanzierung. Schritt 2, das ist wie bei einer Unternehmenssanierung. Dann schaut man darauf, welche Mittel und Wege man in Zukunft setzen kann. Wir erkennen das auch übrigens daran, dass zum Beispiel im Rahmen der Diskussion um ein Vorschaltgesetz gesagt wurde, wir müssen jetzt erstmal die Auskömmlichkeit der Krankenhäuser sichern, ja, weil halt der Strukturwandel, es kann ja sein, dass uns die Falschen vom Netz gehen.
Ja.
So, und wer jetzt richtig und falsch ist, weiß ja keiner. Ja, weil wir haben keine aktuelle, wirkliche Planung. Und insofern können wir auch nicht sagen, nur sagen, es ist der Bettenmangel, weil umgekehrt haben wir Vorgaben vom Bund bekommen, wie viel Personal muss man einsetzen und so weiter, also Personaluntergrenzen, die dafür sorgen, dass eben meine Brötchen teurer hergestellt werden müssen. Mhm. Und jetzt ist natürlich für die Zukunft die Idee, wir legen alles zusammen, dann wird es billiger. Mhm. Das ist aber auch nur eine halbe Wahrheit, wenn man so... Ich mache es immer gern mit einfachen Vergleichen, wenn ich mit den Menschen rede. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Currywurst und Pommes sich besorgen. Alltag.
Ja.
Ja. Sie haben die Möglichkeit, an einem Bütchen das zu kaufen, dann hat es einen gewissen Preis. Mhm. Oder Sie gehen in ein Edelrestaurant in guter Lage, mit viel Ausstattung, viel Personal, super Service und bestellen dort Currywurst und Pommes. Dann werden Sie feststellen, bei dem einen ist günstiger, beim anderen teurer. Und das Gleiche passiert momentan. Man sagt, die Universitätskliniken zum Beispiel können all diese Fälle machen. Aber wenn die Ausstattung viel höher ist, steigen auch die Stückkosten. Und da ist der Weg, der momentan vorgeschlagen wird, suboptimal.
Mhm. Dann kommt noch ein Einwand. Die Ärztezeitung ist ja von ihrem Selbstverständnis her ein Medium für alle Ärzte und für das Gesundheitswesen. Das heißt auch und besonders natürlich auch für die niedergelassenen Ärzte. Von deren Seite nun kommt derzeit ein lauter werdendes Grummeln, sagen wir mal, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr als Grummeln, dass Milliarden über Milliarden in Krankenhäuser geflossen sind während der Pandemie, während die Niedergelassenen doch erheblich weniger Förderung bekommen haben. Womit rechtfertigen Sie von der Sache her dieses Ungleichgewicht, wenn es denn eines ist? Ich bin gespannt.
Es ist ein Ungleichgewicht und ja, Sie haben recht, weil auch eigentlich der niedergelassene Bereich eine Auskömmlichkeit in der Finanzierung braucht. Ich habe sehr viel Kontakt übrigens auch im Rahmen jetzt der Klageerhebung mit niedergelassenen Kollegen gehabt, die gesagt haben, die Systematik zwischen Klinikunterfinanzierung und die Unterfinanzierung im niedergelassenen Bereich ist gleich. Und wir müssen mal darüber nachdenken, ob wir für den niedergelassenen Bereich nicht auch diese Klagen erheben. Mich stört an der Debatte so ein bisschen, dass es eine Neiddebatte ist. Du kriegst ein paar Euro und der andere eben nicht. Das lenkt vom eigentlichen Problem ab. Die Verantwortlichkeit, die jeweiligen Sektoren, sowohl Klinik als auch Niedergelassene, vernünftig finanziell auszustatten. Wenn ich sehe, ich betreibe ja auch ein MVZ und ich habe viel Kontakt zu meinen niedergelassenen Kollegen, dann sehe ich, dass diese Sorgen nicht ernst genommen werden. Der EBM ist überaltert. Über die Struktur vom EBM brauchen wir gar nicht erst reden. Mhm. Da ist vieles ja da drin auch, ich sage mal, eminenzbasierte Wissenschaft und nicht evidenzbasiert, was so die Kosten angeht oder die Weiterbildungskosten, die alle nicht abgebildet sind. Mhm. Die Unmöglichkeit, eigentlich die Tarifsteigerung bei den MFAs jetzt umzusetzen. All diese Themen betreffen uns gleich und sie liegen in der in dieser Unterfinanzierung des Systems. Und deswegen war ich auch sehr dankbar, dass es einige niedergelassene Kollegen jetzt gibt, die gesagt haben, wir verstehen die Intention, dass es um eine auskömmliche Finanzierung geht Und ja, es ist besser, sich nicht untereinander zu kannibalisieren, weil es bringt nichts, sondern zu sagen, wir überlegen, ob wir auch den Anspruch gegen den Staat geltend machen auf eine vernünftige Finanzierung. Mhm.
Dann blicken wir jetzt nochmal nach vorne. Wie wird sich denn die Lage ändern, wenn die Krankenhausreform in Kraft treten wird? Es ist natürlich noch vieles offen. Und wie es dann ganz genau aussehen wird und wann die Änderungen tatsächlich greifen, das ist ja alles noch im Fluss. Aber gibt es da schon so ein Bild, wohin die Reise geht? Sie hatten ja schon angedeutet ganz am Anfang, dass Sie da ja schon auf dem Weg sind im Grunde genommen, da zwischen Level 1i und 1n. Ist das für viele Häuser der Weg?
Es ist ein Weg. Also eigentlich brauchen wir für alle Bereiche, egal ob wir von den Niedergelassenen kommen oder von der Klinik, wir brauchen ein echtes sektorenübergreifendes Zusammenarbeiten, schon weil wir die Infrastruktur nutzen müssen, weil wir Personalthemen haben und weil wir immer mehr ambulantisieren müssen. Das geht nicht ohne niedergelassene Kollegen. Was ich momentan sehe, ich rechne ja auch viel durch, ich liebe ja die Statistiken, wir haben eine Ambulantisierungsoffensive vor uns, aber dieses Delta, also welche Fälle gehen aus der Klinik raus und gehen in den niedergelassenen Bereich, das verschwindet in der Diskussion immer. Denn normalerweise müsste ich, wenn ich ambulantisiere, den niedergelassenen Bereich finanziell dann aufstocken, weil es ist ja so eine Verschiebung.
Genau, das Geld folgt der Leistung.
Das passiert aber momentan nicht. Genau, genau. Und bei dieser Verschiebung geht irgendwo immer das Geld verloren. Nur die Ansprüche, also wir müssen mehr machen, das sollen wir an der Stelle dann irgendwie, in Anführungsstrichen, tun. Was mich gerade stört in der Diskussion, in der politischen Diskussion, es gibt die Grundidee, die ist politisch gut. Das habe ich auch erlebt. Ich mache mich ja seit 2019 auf diesem Weg. Ich habe gemerkt, politisch und auch für die Region ist es genau das Richtige, diese Zusammenarbeit. Jetzt kommt Komma, aber die Finanzierung ist ein Klein-Klein. Für jeden Bereich müssen Sie weiterhin Ihre eigene Finanzierungsart haben. Sie müssen weiterhin die gleichen Kontrollmechanismen mitbedingen. Ich merke immer, der Bund verspricht einen Supermarkt, in den ich reingehe und alles bekomme. Tatsächlich stellt er eine Einkaufspassage hin mit kleinen Lädchen und eigenen Öffnungszeiten. Und diese Idee, ja, weiterhin in den Sektoren eigentlich nur Campuslösungen zu machen, ist für mich der große Etikettenschwindel. Und wie gesagt, der zweite Bereich Finanzierung, man muss ausgliedern, die Ambulantisierung, man muss das Geld aber dann zur Verfügung stehen in dem Bereich, der die Aufgaben übernehmen soll. Und das passiert nicht und an der Stelle ist diese Reform nur in Teilen eine gute Idee.
Also Stückwerk würden Sie sagen. Also auch die Mischfinanzierung, Vorhaltekosten plus Fallpauschalen, die aber dann mit geringerem Gewicht, das ist für Sie noch nicht ganz bis zum Ende durchdacht? Oder wie kann ich die letzte Äußerung da verstehen?
Es ist tatsächlich so, es wird von einer Entökonomisierung gesprochen. Die einzige Entökonomisierung, die passiert, ist letztendlich, dass weniger Geld im System. Es sind weiterhin Fallpauschalen.
Ja.
Und bisher war es so immer, man erbringt die Leistung und hat seine Fallpauschalen. Und jetzt wird aus einem gewissen Leistungsbudget, was man ja erbracht hat, nur dafür gesorgt, im Rahmen einer Umverteilung, dass man das Geld etwas eher bekommt. Also man schiebt quasi eine Liquidität in die Kliniken rein, indem man sagt, dies ist das Vorhaltebudget. Mhm. Jetzt kommt aber. Da drin sind Schwankungsbreiten vorgesehen von 20%. Jetzt denkt man, oh toll, man kann einen Mittelwert um 20% unterschreiten. Mhm. Wenn Sie 20% auf das Fallvolumen einer großen Klinik rechnen oder 20% auf das Fallvolumen einer kleinen Klinik, können Sie sich vorstellen, wie diese Fallsteuerungsmechanismen demnächst relevant werden.
Ja.
Und ja, 20% von einer kleinen Zahl ist mal was etwas anderes. Und das andere ist, es ist keine klassische Entökonomisierung. Das würde ja bedeuten, ich kann mich wieder auf die Patientenversorgung konzentrieren. Das ist nicht der Fall, weil die Strukturmerkmale, und jetzt sind wir bei der Bürokratie, die müssen wir genauso nachweisen wieder in der Einzelfallprüfung. Dann haben wir eine Strukturprüfung, ob man bestimmte Komplexe abrechnen darf. Und dann gibt es jetzt noch eine Strukturprüfung auf die Vorhaltepauschale. Hm. Und was ich kritisiere ist, einer arbeitet und 3 bis 4 kontrollieren. Und wenn ich Geld ins System bringen wollte, würde ich doch erstmal anfangen, bei denen, die kontrollieren, zu fragen, gibt es Leistungen, die man zusammenlegen kann? Und da fehlt es an der Stelle wirklich an der Konsequenz, sondern wir gründen immer noch neue Kontrollinstitute und da habe ich eine Meinung zu.
Ah ja. Na gut, dann vielleicht als letzte Frage. Eigentlich haben Sie die ja schon beinahe beantwortet. Also wenn Sie in Richtung Krankenhausreform denken, was ist denn da Ihre Hoffnung? Also Sie haben ja jetzt gesagt, dieses neue Finanzierungskonzept ist noch nicht durchdacht. Es gibt keine Perspektive raus aus der Ökonomisierung. Was wäre Ihr Zielbild für eine solche Klinikreform? Ich meine, es ist ja noch nichts in trockenen Tüchern. Theoretisch könnte man ja noch was ändern. Was wäre da Ihr Zielbild?
Ich würde es umgekehrt formulieren. Ich würde sagen, wenn ich jetzt im Rahmen eines Sanierungsauftrages herangehen würde an das Thema, wir sind ja auch alle Sanierer, dann brauche ich ja als erstes eine echte Bedarfsplanung. Und ich meine nicht mit einer Bedarfsplanung so eine Besitzstandswahrung, sondern wir schauen auf die Menschen, wie viele kommen in den nächsten Jahren, werden in die Kliniken gehen, wie viele Fälle davon sind ambulant, wie viele semi-stationär, wie viele stationär. Daraus würde ich ermitteln, was braucht die jeweilige Region. Und dann würde ich schauen, dass man im Rahmen zum Beispiel von Budgets oder Ähnlichem ein Gemeinschaftsbudget vor Ort errichtet. Das ist ganz oft schon diskutiert worden. Das nennt sich dann so neudeutsch Capitation-Modelle, also Kopfpauschalen oder Ähnliche. Und diese würde ich mir wünschen, mit den niedergelassenen Kollegen gemeinsam erbringen zu können. Dass man einfach sagt, der Patient kommt und er wird behandelt. Und am Ende schauen wir, wie passt das ins Abrechnungssystem? So, das ist natürlich Utopie.
Ist da nicht diese Regionalisierung, die da im GVSG ja geplant ist, wäre das ein möglicher Hebel dafür, wenn ich da einhaken darf?
Es wäre der Ansatzpunkt. Der Ansatzpunkt. Er ist aber nicht zu Ende gedacht. Weil das Thema vektorübergreifend bedeutet, dass ich eine Leistung erbringen kann und mich nicht den Patienten eintüte, in welche Kategoriefelder, ist der ambulant, ist der stationär, ist der Pflege, ist der AOP. Ja, es gibt ja 24 Sektoren, die wir da bedienen können, also nicht nur die klassischen großen, ja, und Abgrenzungsbereiche. So, sondern wir bräuchten bei einer echten Regionalisierung Leistungserbringer an einem Ort, die entsprechend wirklich unter einem Dach arbeiten dürfen und ein Kontrollsystem. Das wäre eine echte Regionalisierung nach den Bedarfen. Aber das sehe ich nicht, sondern ich sehe wieder so Stückwerk. Ja, so wie bei den Hybrid-DRGs, die ja eigentlich hießen, wir verbinden ambulant und stationär, unabhängig vom Leistungserbringer. Und wenn man mal darauf schaut, wir verhandeln mit der GKV extra, wir verhandeln mit der KV extra. Also normalerweise hätte ich unter intersektoral verstanden, es sitzen alle Partner an einem Tisch und es gibt ein Entgelt. Und das sind genau die Punkte, wo ich sage, die Idee ist gut. In der Umsetzung hängen wir im klassischen Finanzierungssystem fest. Und damit schneiden wir uns auch gleichzeitig wieder das Geld ab. Stichwort doppelte Facharztschiene und diese Dinge.
Ja, da ist dann die Entbürokratisiererin Professor Raab gefragt. Das hatten Sie ja gesagt, das sei eine ihrer Leidenschaften. Denn da fängt es ja dann an, wenn dann die verschiedenen Sektoren miteinander interagieren. Oh, da könnten viele Bürokraten vielleicht in Ekstase geraten. Aber vielleicht kriegen wir das ja auf die Dauer doch noch hin, dass wir da ein bisschen runterkommen.
Dazu ein Bonmot, ganz kurz. Ich beschäftige mich dann im Rahmen der künstlichen Intelligenz damit.
Okay.
Also naive Idee. Kann man alle Gesetze und alle Vorschriften, was wir haben, so in einen Topf werfen und am Ende schreibt mir die künstliche Intelligenz eingesetzt? Das war die naive Ausgangsbasis. Ich habe eine fantastische Antwort erhalten.
Okay.
Und die lautete, KI braucht Struktur. Gesundheitssystem ist Chaos. Das heißt, wir sind wieder manuell dabei, gleichen ab. Welche Verordnung haben wir? Haben wir eine parallele Verordnung? Was ist gleich? Also was kann man verbinden? Was kann man wieder trennen? Und nur mal ein paar Zahlen. Im Krankenhausbereich gab es seit 2020 282 Gesetzesvorschläge, Gesetze, die in Kraft getreten sind, Reformen, also Richtlinien, Rechtsverordnungen, Ausführungsbestimmungen, 282. Bis jetzt und dazu 980 Ausführungsregeln, also Abrechnungsregeln. Das blickt kein Mensch mehr durch. Wir beschäftigen dafür sinnlos Personal und dann doppelte und dreifache Meldedinge. Und wenn wir jetzt bei der Digitalisierung sind, mein Vorschlag ist, guck doch bitte vorher, was ins System kommt, damit wir nur das digitalisieren, was notwendig ist. Stichwort Garbage in, Garbage out.
Oha. Ja, die Aufgaben gehen uns nicht aus, fürchte ich. Frau Professor Raab, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, Sie haben den Zuhörerinnen und Zuhörern ein wenig Einblick gegeben in die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser und das Ganze drumherum. Wir stehen vor großen Umwälzungen, wenn die denn kommen, mit der immer mehr Konturen annehmenden Krankenhausreform, die aber auch wieder Stückwerk ist. Zumindest haben Sie das so beschrieben. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen dafür und gespannt sind wir natürlich auf den Ausgang des Gerichtsverfahrens. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank und danke für Ihr Ohr.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.